FMCG Dachpipes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Nicht-alkoholische Getränke dienen der Inklusion. Im Rahmen unseres Dry January Specials haben wir das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Nina Ascheron-Polter unterhielt sich mit Co-Founder Benjamin Müller von Volé, dem Hersteller eines alkoholfreien Aperitifs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FMCG Dachvibes, heute mit Benjamin Müller. Als Co-Gründer und CEO von Volé Aperitif Naturel hat Benjamin eine Marke geschaffen, die die Tradition des Aperitifs mit zeitgemäßem Geschmack und natürlicher Qualität verbindet. Mit seiner Leidenschaft für Genuss und seinem ausgeprägten Sinn für Innovation hat er es sich zur Aufgabe gemacht, eine alte Genusskultur neu zu interpretieren und sie in die moderne Welt zu bringen. Herzlich willkommen, Benjamin.
Schön, den Sonntagmorgen mit dir zu verbringen.
Vielen Dank. Du hast mich ja eingeladen hier in die Kantstraße, in den Laden Drinks Pilot. Hier werden non-alkoholische Produkte verkauft. Hier hängt auch noch dieser schöne Claim: 0% Hangover, 0% Regrets, 100% alkoholfrei. Warum treffen wir uns heute hier?
Warum wir uns hier heute treffen? Eigentlich ziemlich ausschlaggebend. Wir haben immer nach einer Synergie oder jemandem gesucht, der diesen Shop hier mit betreibt. Und mit Roland an unserer Seite haben wir jemanden, der einfach viel, viel Expertise mitbringt in dem Bereich. Hier geht es hier auch wirklich nicht um den reinen Verkauf, weil hier geht es wirklich um den physischen Shop, um die Möglichkeit zu haben, was Roland auch wirklich par excellence macht, dass die Leute wirklich in die Verkostung kommen. Also die Leute gehen hier glücklich raus, haben die Möglichkeit von alkoholfreien Spirituosen, von Rum, Gin, Whiskys bis zu Schaumweinen oder Rotwein und Weißwein zu probieren. Also das gibt mittlerweile so eine riesen Bandbreite an Produkten und das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst und die stehen dann wirklich hier in dem Laden und sind überwältigt.
Insgesamt entwickelt sich der Markt auch im Bereich der nicht-alkoholischen Getränke rasant. Das hat ja auch verschiedene Gründe. Kannst du auf diese Gründe eingehen?
Das Gespräch, das habe ich tatsächlich sehr, sehr oft, auch mit vielen, mit Kunden, mit Interessenten. Ich glaube, die Entwicklung ist einfach dahingehend, dass die Leute sich viel bewusster mit Qualitäten auseinandersetzen. Gutes Beispiel, was ist passiert mit vegetarischen Alternativen? Welche Milchprodukte gibt es? Gibt es dort Alternativen? Bestes Beispiel Oatly. Das ist klar, da geht es um das Tierwohl, aber am Ende geht es auch natürlich um gesündere Ernährung. Und will da jetzt kein Oberlehrer sein, sondern klar, das ist den Leuten schon bewusst, dass Alkohol, insbesondere wenn man davon zu viel trinkt, einfach eine schädliche Wirkung hat. Und wenn es so viele tolle Alternativen mittlerweile gibt, sind die Leute da auch bereit, das zu probieren, auszuprobieren. Und da hat sich tatsächlich in der Statistik ergeben, dass von 100 Leuten 60-70% das ausprobieren und 40% bei den Alternativen bleiben. Also wirklich sagen, hey, das macht ja alles total Sinn, das schmeckt mir, ich bin Genussmensch und dabei bleibe ich. Also die Wiederkäuferrate ist auch ziemlich hoch.
Ja, die Nachfrage nach alkoholfreien Produkten in Deutschland steigt ja stetig. Und wie du auch schon meintest, das ist auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein zurückzuführen, aber eben auch auf das größer werdende Angebot. Ich hatte mal geschaut, der Konsum von alkoholfreiem Bier hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt, laut dem Deutschen Brauerbund. Jetzt habt ihr mit Volé einen alkoholfreien Aperitif, also eine alkoholfreie Spirituose, entwickelt. Wie genau kam es denn zur Gründung von Volé?
Mein Kollege, Freund und Mitgründer Jakob Karberg, den kenne ich schon sehr lang. Und tatsächlich arbeiten wir jetzt schon fast 10 Jahre miteinander. Und alles hat eigentlich angefangen, jetzt wird es ein bisschen lustig. Und zwar, wir nennen es immer, wir haben mal auf der dunklen Seite gearbeitet. Und zwar, wir kennen uns daher, dass Jakob für seinen Teil damals das Brand Elephant Gin mit komplett begleitet hat zum Markteintritt. Und ich habe es gleich getan mit dem Produkt Belsazar Vermut. Dann kam es irgendwann dazu, dass wir beide eigentlich unsere Arbeitstätigkeit niedergelegt hat, also es war alles erfüllt, und haben uns dann zusammengetan, wie es so junge Männer machen, und haben Consulting gemacht. Haha. Und Consulting eigentlich in dem Fall, wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Jakob für seinen Teil hat ein Eventformat ins Leben gerufen, das hieß Aperitivo. Eigentlich war das nicht eigentlich, sondern es war ein Daydrinking, und wir sind durch deutsche Städte gezogen und haben Veranstaltungen in Gastronomien gemacht. Das haben wir in 2 Jahren mit 140 Veranstaltungen in ganz Deutschland beendet und hatten dort ganz viele Partner von Campari bis Schwäbisch Bacardi. Und der Ansatz hier war es tatsächlich, deren Produkte mal wieder anfassbar zu machen. Und ich habe ein anderes Format ins Leben gerufen, das hieß Cocktail Festival. Und das war ein, ja, wie sagt man, ein sowas wie ein Streetfood-Markt, bloß in flüssig. Wir haben 10 der besten Bars eingeladen aus den Städten, und die Leute konnten halt wirklich mal dort reingehen und diese Mixology spüren. Da hatten wir ein sehr, sehr gutes Grundrausch. Das haben wir auch 2 Jahre lang gemacht.
In der Zeit ging es aber nur um alkoholische Produkte, richtig?
Genau, richtig. Und irgendwann ist ja auch alles zu Ende beraten. Was uns aber die ganze Zeit in den Fingern gekribbelt hat, ist, warum machen wir nicht ein eigenes Produkt? So, also, weil wir haben die Expertise, wir haben das Netzwerk, wir kommen aus dem Marketing und Sales, wir können entwickeln. Das hat uns viel Freude bereitet. Und Voli ist gar nicht unser erstes Produkt gewesen, sondern wir haben ein Verjus auf den Markt gebracht. Ava Verjus.
Du redest mir jetzt bestimmt, was ein Verjus ist.
Ist ein Zusammenspiel von 2 Worten, kommt aus dem Französischen. Ver grün, jus Saft. Es ist Saft der unreifen Traube. Es ist ein ganz, ganz antikes Säurungsmittel, was so um die Jahrtausendwende, 2000, seine Renaissance in der gehobenen Küche, in der Spitzengastronomie wiedergefunden hat. Klar, als dann die Speisekarten aufgeschlagen wurden und Lämmer aus Neuseeland, Limetten aus Chile, Zitronen aus überall aus der Welt, die natürlich angeschifft werden mussten, wurde natürlich stark überlegt, okay, was machen denn unsere Produzenten nebenan? Und Verjus wird aus unfermentierten Trauben gemacht, also aus unreifen Trauben. Die sind wirklich klein, steinhart, und die pressen wir zu Saft. Und damit wird in der Küche gewürzt. So, dann war es Ende 2019, dann hatten wir den Keller voll mit Verjus, und was dann kam, wissen wir alles, war Corona. Dann kam irgendwann Jakob um die Ecke, also mir ist was eingefallen, und zwar Jakob ist in seiner Jugend mit seinen Eltern zu Bekannten nach Frankreich gefahren, und dort ist eigentlich auch die Geburtsstätte von Volet. Und zwar zwischen Marseille und Nizza liegt ein kleines Örtchen namens La Val-Croix-Méal, und dort leben die Bekannten ganz pittoresk mit dem Häuschen, mit dem Garten. Und was dort eigentlich bei jeder Begrüßung von Gästen passiert ist, die sind durch den Garten gelaufen und haben alles, was sie so an Früchten, an Beeren und sowas gefunden haben, zu einer Art Punsch gemacht. Und die halt keinen Alkohol getrunken haben, die haben das dann mit einem Tonic getrunken, und die Erwachsenen haben sich dann doch manchmal ein Cremant mit draufgegeben. Und so sind wir auf diese französische Idee gekommen. Volé hat ja 2 Bedeutungen. Volé heißt zum einen fliehen, und Volé in der Vergangenheitsform heißt, sie hat gestohlen, sie hat den Alkohol gestohlen.
Und die Rezeptur, die habt ihr dann bekommen und im nächsten Schritt verfeinert?
Diese Rezeptur haben wir bekommen. Es war wirklich ein Riesenstapel Papier mit allerlei Früchten und Kräutern, die wir so gar nicht kannten und sind mit dieser Rezeptur zu einem befreundeten Winzer gegangen und haben die Rezeptur mit ihm nochmal sehr drastisch besprochen, weil was braucht man bei einer Rezeptur? Man braucht Verfügbarkeit. Also da waren tatsächlich auch Beeren drauf oder Moosbeeren, die bei Mitternacht wachsen, keine Ahnung. Und wir mussten das natürlich dementsprechend anpassen. Der rote Faden ist immer Verjus. Dann haben wir in dem Volé noch unfermentierte Chardonnay-Trauben. Dann ist es die Grapefruit, Bergpfirsich, etwas Pomeranze, Holunder. Und zu guter Letzt ist hier eine sehr schöne, feine Kräuternote dabei. Und die kommt von einem Malvenkraut, das heißt Damiana. Und Damiana hat eine ganz tolle Eigenschaft. Erstens A, ist es eine natürliche Bitternote. Wir müssen hier mit keinen künstlichen Aromen einsetzen, sondern Damiana ist eine Bitternote, die kommt von einem Malvenkraut und dieses Malvenkraut ist aphrodisierend. Also das Ganze hat nochmal eine Funktionalität, funktioniert auch in echt. Man findet es auch in der alternativen Medizin wieder, wenn ihr euch da mal belesen wollt. Es wird in der alternativen Medizin gegen Depressionen verwendet, aber auch sehr viel im Bereich der Sexualtherapie zur Libido-Steigerung.
Hast du da auch schon Rückmeldung bekommen?
Ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also es funktioniert. Wie ich ja schon erwähnt habe, wir haben ja die Rezeptur dann auch weiterentwickelt. Wir haben sehr viele Selbstvertestungen gemacht, was Damiana angeht. Und macht wirklich Freude, weil es ist klar, das hat Ähnlichkeiten auch zu Tein. Also es ist belebend und aber es ist zum Beispiel auch nicht so wie zum Beispiel so ein künstlicher Energizer, der dann sehr süß ist. Es hat auch nichts mit einem Kaffee zu tun, der auf den Magen schlagen kann, sondern es ist ein ganz tolles Wohlbefinden, was sich dann abspielt. Es macht Spaß.
Also viel Leidenschaft für das Gründen, für das Entwickeln der perfekten Rezeptur. Mich würde jetzt interessieren, wo liegt dein beruflicher Ursprung? Wie hast du angefangen?
Also da müssen wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast aufnehmen. Also es ist eine lange, ich bin Ur-Berliner, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf und habe viele Events gemacht, viele Partys. Und irgendwann wurde ich auf einer Party angesprochen von einem jungen Mann, ob der mir für meine Partys Wodka schenken kann. Und ich so, ja, nehme ich. Und darauf hat sich dann hat sich daraus gegeben, dass er der Nordchef von Bacardi ist und irgendwie Gefallen an meinen Partys gefunden hat. Und natürlich hier, dass wir im urbanen Segment gespielt haben. Wir waren in der Kunstszene und wie es immer so ist, den großen Konzernen fällt es ganz schwer, in solche Szenen reinzugelangen. Und ich habe denen so ein bisschen den Door-Opener gespielt. Und so habe ich mich eigentlich in das Thema Vertrieb, Sales und Marketing verliebt und bin da auch bei geblieben. Ich habe unter anderem für die Marken, den Markenaufbau für Thomas Henry mitgearbeitet. Dann habe ich das kurz angerissen, vor allem Belsasar war eine große Station. Da hatte ich das große Glück und hier auch Expertise angelernt bekommen zur Produktentwicklung. Also wir haben mal wirklich mit Kräutern gearbeitet, mit Weinen, mit Texturen, Geschmäcker und da war ich von Stunde null mit dabei und dementsprechend auch den Produktionshintergrund ganz gut erlernen dürfen.
Mhm. Und nochmal zur Idee des Aperitifs, also auch als etwas, was du am Anfang trinkst, um auch den Appetit anzuregen, kannst du mir dazu noch mehr erzählen?
Also wie das funktioniert in dem Körper, wie der Appetit funktioniert?
Genau.
Eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, hier sind Bitterstoffe mit da drin. Ich habe ja von Damiana erzählt. Und was bei Bitterstoffen passiert, eigentlich in jeglicher Form. Du kannst auch einen Kräutertee trinken. Ist genau das Gleiche. Und zwar, wenn du Bitterstoffe zu dir nimmst, regt das deine Magenflüssigkeit an. Und wenn deine Magenflüssigkeit angeregt wird, dann sagt dir dein Magen, gib mir Essen. Und das ist eigentlich der reine Prozess. Mehr ist es nicht. Ja. Geht auch in die andere Richtung. Also wenn du vollgefuttert bist und dann was Bitteres zu dir nimmt, dann wird auch wieder deine Magensäure angeregt und die Verdauung beginnt.
An welchem Punkt seid ihr aktuell in eurer Entwicklung, du und dein Co-Gründer? Also ihr habt das Produkt Volé auf den Markt gebracht, ihr habt die Rezeptur verfeinert. Was sind für euch die nächsten Schritte? Wie soll es weitergehen?
Wir sind natürlich gestartet Ende 21, auch mit in der Corona-Zeit und haben natürlich durch unser Netzwerk und unsere bevorigen Arbeitsfelder konnten wir ziemlich schnell vorgehen. Mit einer unserer ersten Kunden war ins KDD. Dort hatten wir auch Ende 21 dann die erste Flasche richtig verkauft und sind mit einem kleinen Testballon von 5.000 Flaschen gestartet. Die 5.000 Flaschen waren doch recht schnell verkauft und damit wurde uns aufgezeigt, okay, das macht alles Sinn, was wir da machen. Die Marke wird sehr positiv wahrgenommen. Das Thema alkoholfrei entwickelt sich total in die richtige Richtung und haben uns dann nochmal Geld von unseren Verwandten geliehen, so wie es immer so ist. Und lieben Dank an euch alle, dass ihr uns unterstützt, nach wie vor an uns und glaubt. Und haben die Produktion dann verdreifacht, sind dann auf 16.000 Flaschen gegangen. Haben die eigentlich auch wieder einen ziemlichen sportlichen Alltempo verkauft und beenden jetzt das Jahr mit fast 60.000 verkauften Flaschen von einem Standalone-Produkt. Wir haben keine Produktpalette. Wo geht die Reise hin? Das ist eine gute Frage, weil unsere große Leidenschaft, die Gastronomie, die wird natürlich weiterhin für uns, fürs Brandbuilding total wichtig sein. Wir haben hier total tolle Kunden, uns kann man trinken, zum Beispiel im Grill Royal oder in der Frau Luna in Kreuzberg. Also wir haben hier ganz, ganz tolle Gastronomiepartner, die uns wirklich lieben, die unsere Drinks ausschenken. Und was wir derzeit machen, wir nennen es so bei uns im Maison Volé ein bisschen die Ochsentour. Weil was wollen wir machen? Wir wollen die breite Masse erreichen und sind gerade aktuell auf Berliner Wochenmärkten zu finden. Dort haben wir einen kleinen, schönen, feinen Marktstand, der wirklich in der Volé-Manier aufgebaut ist. Das Gestreifte findet statt, das Türkis ist wieder zu finden. Und hier sprechen wir wirklich die Kunden sehr gezielt an und machen noch mehr Fans. Also das Taste on the Lips wird in 25 wirklich die Wertschöpfung bedeuten, weil wir sind ein kleines Team und wir wollen uns in dem Segment einfach weiterentwickeln. Wir haben einfach gemerkt, dass wir zu der Kategorie Gastronomie, Feinkost, Spezialitätenhändler noch viel, viel mehr Momente brauchen, wo die Leute es verkosten dürfen und können.
Habt ihr da auch Zahlen, Thema Wiederkäufer, wenn sie es einmal verkostet haben?
Ja, das ist tatsächlich, ist es wirklich sehr spannend. Da liegen wir so bei einem Multiple bei 3,3. Also es wird sehr gut angenommen, wir haben mittlerweile auch Käufer, die kaufen ihre 9. Flasche online. Das ist ja auch das große Game bei uns, zu sagen, okay, wie kriege ich eigentlich den physischen Käufer auf unseren Online-Channel? Und das beackern wir gerade mit Hochtouren. Und da sind wir tatsächlich bei dieser Conversion, gehen wir auf die 50-50 zu. Also wirklich, wir bringen den Käufer auf dem Markt dazu, über den Webshop einzukaufen.
Ja, aber das ist ja auch tatsächlich spannend zu sehen. Das hast du ja gesagt, zum einen bist du auf Märkten, du bist auf dem Anstoß, wie du mir vorhin schon sagtest, noch im KDW für eine Verkostung. Das heißt, generell ist verschiedene Touchpoints, um eure Marke erlebbar zu machen. Wie gesagt, die Gastronomie kommt ja auch noch dazu. Und dann aber das Ganze online abzuholen, um den Wiederkauf zu generieren.
Das ist der Weg. Der ist wahnsinnig anstrengend, aber wir sehen es als wirklich den unfassbar organischen, wertvollen Case. Weil am Ende klar, ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber am Ende im nächsten Jahr wollen wir zu Peak-Zeiten am Wochenende auf 15 bis 25 Wochenmärkten stehen in ganz Deutschland und wollen damit organisch eine organische Masse von einer halben Million Tasting-Kontakten
generieren.
Und das macht dann Freude, weil dann hat man auf jeden Fall echt viele Daten und die Leute kann man bespielen. Und das Gute daran ist, das sind ja jetzt keine gekauften Meta- oder Google-Kunden, sondern die Leute haben uns alle gesehen, sind mit dem Produkt in Berührung gekommen und die haben sich auch schon eine Flasche gekauft.
Ja.
Das ist es.
Ihr gebt dann auch noch bestimmt verschiedene Rezepte mit hinzu, oder?
Genau, richtig. Da habe ich dir was mitgebracht.
Ja.
Das sind so unsere Topseller. Damit sind wir auch gestartet. Was immer gut funktioniert, ist der Wully Tonic. Das ist ein schönes Weinglas gefüllt mit Eiswürfeln, 4 cl Wully rauf, eine Grapefruitscheibe, eine frische mit Tonic aufschenken. C'est ça, schmeckt wunderbar. Wem Tonic etwas zu herb ist, der kann es auch super gut mit einem Bitterlemon mixen. Der Drink heißt dann Wully Amer. Ähnliches, genau das gleiche Mischverhältnis wie schon beim Wully Tonic, außer Bitterlemon. Und dann haben wir noch den Wully Spritz. Da haben wir derzeit auch eine wunderbare Kooperation mit einer Berliner Firma und haben den Berlin Spritz ins Leben gerufen mit Kolonne Null. Das verkaufen wir online sehr stark. Das macht Freude. Und unsere eigene Kreation, der Wully Salto. Das ist mit einer Grapefruit-Limonade, ein bisschen Verjus und Meersalz. Also da geht es schon wirklich in so ein bisschen die Mixologie. Und da hatten wir zum Beispiel das große Glück, dass wir dieses Jahr der offizielle Drink von der Berlin Art Week waren und haben dort von dem Drink über 10.000 Drinks ausgegeben in einer Woche. Das war spannend. Also wir haben auch jede Menge Event-Anfragen. Leute sind interessiert. Das ebbt auch einfach nicht ab. Es ist eine Veränderung da auch in der Event-Branche oder Veranstaltungsbranche, dass die Leute schon sagen, oh, jetzt wieder ein lauwarmes Bier ausgeben oder ein Wein oder, sondern man sagt, okay, wir möchten uns verändern, wir möchten uns entwickeln.
Und auch mal was Neues anbieten.
Was Neues anbieten, genau. Und die
Geschmacksscherben.
Und da muss man sagen, also 90% der Gäste, die wir dort begrüßt haben, die waren total begeistert. Weil wir so, wow, endlich was anderes. So, weil das lauwarme Bier, das kann ich mir selber ziehen am Späti. Ja. Aber hier so einen tollen Wind zu bekommen und mal eine Geschichte davon erzählt zu bekommen, Wahnsinn. Das macht Spaß. Ja. Und so begleiten uns eigentlich auch die ganze Zeit tolle Kooperationen durch das Jahr. Und hier hatten wir eine tolle Kooperation mit der Firma Lemonade. Da haben wir.
Hier sieht man auch sehr schön wirklich einen künstlerischen Anspruch. Also es ist für das Auge sehr ansprechend.
Danke, danke. Ja, für diese wunderbare Ästhetik haben wir einen besonderen Menschen bei uns im Haus. Das ist die Monia Gensho. Sie ist Künstlerin mit Leib und Seele und sie macht alle unsere Illustrationen. Seit neuestem, so neu ist gar nicht mehr, seit 2-3 Monaten, ist sie auch verantwortlich für unseren Social-Media-Kanal. Und man sieht, dass da auch eine ganz eigene Handschrift ist. Das macht das Brand auch so besonders. Das lieben die Menschen.
Inwieweit bist du innerhalb der Startup-Community in Berlin und auch über Berlin hinaus vernetzt? Gibt es da für dich Kontaktpunkte, wo du sagst, da könnt ihr euch gut gegenseitig unterstützen?
Ich glaube, wir sind, wie du ja auch gerade so mit durch die Kooperation auch gesehen hast, es ist keine Ellenbogengesellschaft. Es ist gut, dass es einen Wettbewerb gibt. Wir tauschen uns aus. Das macht Freude.
Ja. Insgesamt der Standort Deutschland, auch das würde mich nochmal interessieren. Wie gründerfreundlich empfindest du?
Ja.
Und Deutschland, wie leicht wird es dir gemacht? Wie gut kannst du deine Ideen entwickeln? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube schon, dass es, aber ich glaube, da spreche ich auch für, also nicht nur Startups oder auch Gründer. Ich glaube, dass hier leichtere Förderungen irgendwie toll wären, dass man ja nicht irgendwie Togo viel Papierkram hätte, sondern einfach sagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten von Zuschussung? Es ist ein riesen Apparat, und da ranzugehen ist wahnsinnig zeitaufwendig und lenkt halt komplett vom Tagesbusiness ab. Deshalb haben wir das zu diesem Förderungskanal noch nicht angegangen. Und dann, glaube ich, wäre es irgendwie doch ganz schön, wenn man doch vielleicht eine Steuererleichterung bekommen könnte. Ich weiß nicht. Aber da glaube ich, weil ich das wird nicht funktionieren.
Ja, ja. Dann wünsche ich dir für heute noch einen schönen Nachmittag im KDW bei der Kostung. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg.
Dankeschön. Euch auch.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.